Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Ich grüße Sie. Gestern die Ohrfeige aus Karlsruhe für den Berliner Senat. Der sogenannte Mietendeckel gegen die hohen Mietsteigerungen in der Stadt ist verfassungswidrig. Prompt gingen gestern Tausende gegen die Gerichtsentscheidung auf die Straße. Heute dann viel Kritik gegen den rot-rot-grünen Senat und die Suche nach der Antwort auf die Frage, wie es in der Mieterstadt Berlin jetzt weitergeht. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Für die Opposition ist mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genau das eingetreten, was man immer befürchtet habe. CDU-Fraktionschef Burkhard Recker erinnert daran, dass er schon vor einer Spaltung der Stadt gewarnt habe, als der Mietendeckel beschlossen wurde.
Wir erleben jetzt am Hermannplatz und auch anderswo, dass sich diese Spaltung zum Teil in Gewalt entlädt. Und dafür mache ich die rot-rot-grüne Koalition verantwortlich. Und es ist erforderlich, dass wir jetzt den Menschen klar machen, dass Verfassungsbruch nicht die Lösung des Wohnungsbauproblems in Berlin ist.
Für die Mieter, die auf den Deckel gezählt, in den letzten Monaten Mietkosten gespart und nun Angst vor Nachzahlungen und Mieterhöhungen hätten, fordert Drecker einen Härtefallfonds, mindestens 10 Millionen Euro schwer. Womit der CDU-Fraktionschef im Senat und bei der Koalition offene Türen einrennt, die Operation Schadensbegrenzung läuft, bestätigt die linken Abgeordnete Gabi Gottwald.
Für uns heißt das, dass wir jetzt gucken müssen, dass nicht Menschen ihre Wohnung verlieren aufgrund dieses Rechtswechsels, sag ich mal. Ja. Und nur weil jemand gerade nicht liquide ist, keine Finanzmittel sich zurückgelegt hat, darf er jetzt nicht aus der Wohnung fliegen.
Menschen, die Hartz IV beziehen oder auf Grundsicherung angewiesen sein, sieht Gottwald nicht zuallererst betroffen. Hier würden die Ämter die Zuschüsse zahlen. Mehr Sorgen macht sich die linken Abgeordnete, dass es Vermieter geben könnte, die die Gunst der Stunde zu nutzen versuchen, um Mieter, die nun in Zahlungsschwierigkeiten geraten, loszuwerden. Deshalb müsse der Senat schnell über die Hilfen beraten. Erste vorsichtige Schätzungen der Stadtentwicklungsverwaltung gehen von 40.000 Menschen aus, die potenziell auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein könnten. Auch SPD-Landeschefin Franziska Giffey lobt den Härtefallfonds, genauso wie Signale aus der Wohnungswirtschaft auf Rückzahlungen zu verzichten. Nötig sei nun ein neuer gemeinsamer Weg für Berlin, so Giffey, aber auch, dass der Bund das Mietrecht nachschärfe.
Die Aufgabe, Mieterinnen und Mieter wirklich wirksam vor ausufernden Mieten zu schützen, muss auf Bundesebene angegangen werden. Und natürlich geht es darum, dass Mieterschutzregelungen in bundesgesetzlichen Regelungen auch so gemacht werden, dass sie auch greifen und wirklich wirksam sind.
Andere wiederum hoffen darauf, dass das Mietendeckel-Desaster ihnen Rückenwind bringt. Rusbe Taheri, einer der Initiatoren des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen, spricht von großer, zusätzlicher Unterstützung, die er und seine Mitstreiter jetzt erfahren würden.
Der Tag nach dem Mietendeckel-Urteil, zusammengefasst von RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel. Viel findet derzeit ja Corona-bedingt nicht statt in Berlin. Dennoch soll es ja vorkommen, dass man mal ein Taxi benötigt, um irgendwo hinzukommen. Doch bis eines kommt, könnte es dauern. Fast alle Taxis sind im Einsatz für die Impfzentren, wie man jeden Tag in der Nähe der großen Impfzentren gut beobachten kann. Ist das jetzt die Rettung für die durch die Pandemie gebeutelten Taxiunternehmen? Inforadio-Reporter Nico Hecht hat sich mal unter den Fahrern umgehört am Arena-Impfzentrum in Treptow.
Eine taxigelbe Blechkarawane, mehrere hundert Meter in zwei Reihen entlang der Treptower Puschkinallee. Dirigiert von Ordnern in Gelbwesten, die teilweise auch hektisch fuchtelnd hier die Anfahrt versuchen zu steuern. So sieht das hier seit Ende Dezember jeden Tag aus, sagt Taxifahrer Orhan Abkan.
Man steht lange hier, manchmal über halbe Stunde. Steht man hier. Die nehmen immer 20 Taxen und danach, wenn vorne ist, da ist immer Bremse. Also wenn viele einsteigen und aussteigen, dann nehmen sie nochmal 20 Taxen vor.
Die Polizei hat schon mehrfach die Fahrspuren auf der Allee neu geordnet, um das Chaos in den Griff zu kriegen. Aktuell gibt es ganz links eine schmale Spur, um an den Taxis weiter Richtung Kreuzberg durchzufahren. Und rechts sind gleich zwei Stauspuren nun angelegt für die Taxis. Gefährlich und nervig für alle anderen, denn die Blechlawine verstopft Einfahrten sowie eine Kreuzung, über die Kinder und Eltern müssen zu einer Schule an der Puschkinallee. Nach Beschwerden überwacht nun ein Polizist täglich den Bereich. Taxifahrer Orhan Abkan macht die Impftouren zweimal am Tag. Das hilft schon, sagt er, denn das Geschäft sei im Lockdown ordentlich eingebrochen.
Wenn man die Impffahrt nicht hätte, das ist richtig schwierig. Also man muss richtig kämpfen. Man kann sagen, also 60% ist der Umsatz zurückgegangen. Ganz schön hart. Wenn Sie mal alleine Miete bezahlen müssen von dem Geschäft, ist nicht drin.
Die Kosten für die Taxifahrt zum Impfzentrum übernimmt für die über 70-Jährigen der Senat. Der Vorsitzende der Berliner Taxi-Innung Leszek Nadolski rechnet dabei mit einem Gesamtzuschuss von etwa 12 Millionen Euro.
Wenn wir das hochrechnen, dass wir zwischen 70 und 80-Jährigen 200.000 Menschen und über 80-Jährigen 100.000 Menschen, das sind 300.000 Menschen, die von A nach B fahren müssen, dazu noch zweimal. Und wenn durchschnittliche Fahrt nur 20 Euro betragen wird, ist das sehr leicht auszurechnen, was die Taxigewerbe umgesetzt hat.
Diesen Umsatz teilen sich etwa 5.000 Taxifahrer im Einsatz. Bedeutet für den Einzelnen also 2.400 Euro insgesamt für die Impffahrten seit dem Kampagnenstart Ende Dezember. Immerhin, meint Nadolny, denn noch sei ja nicht abzusehen, wann die Geschäftslage wieder besser werde.
Das Taxigewerbe wird die Pandemie auf jeden Fall überstehen, aber die Verluste sind schon jetzt gravierend. Wir haben bis jetzt über 1.500 Fahrzeuge in Berlin verloren.
Vor der Pandemie seien es gut 8.300 Taxis in Berlin gewesen, sagt der Innungschef. Und noch sei der ganze Spuk ja auch noch nicht zu Ende.
Durchwachsene Zeiten für die Taxibranche. Nico Hecht war das mit einem Bericht aus Berlin-Treptow. Keine Frage, es muss schneller gehen mit den Impfungen gegen Covid-19. Nach den Schwierigkeiten mit mehreren Impfstoffen kommt es jetzt vor allem auf die Serien von BioNTech, Pfizer und Moderna an. Damit mehr Menschen schneller eine Erstimpfung erhalten, hat Berlin jetzt komplett auf einen neuen Rhythmus umgestellt. Die Zweitimpfung wird flächendeckend nicht mehr nach 3 Wochen, sondern erst nach 6 Wochen verabreicht. Einzelheiten von RBB-Reporterin Sabine Müller.
Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung wurden bis gestern Mittag alle kontaktiert, die ihre Erstimpfung mit BioNTech oder Moderna schon hatten und deren zweiter Termin nun verschoben wird. Das passierte per SMS, Anruf oder E-Mail. Nur wer keinerlei Kontaktdaten hinterlassen hatte, war außen vor. Wie viele Termine verschoben wurden und wie viele Menschen nicht erreichbar waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Neue Impftermine werden schon länger direkt mit 6 Wochen Abstand vergeben, sowohl an der Hotline als auch im Internet. Die Ständige Impfkommission hatte Anfang des Monats empfohlen, die Zeit zwischen den Impfungen mit BioNTech und Moderna zu strecken, um schneller mehr Menschen zu impfen.
Sabine Müller berichtete. Blicken wir mal nach Brandenburg. Mehrere Kliniken im Land schlagen Alarm. Wegen der vielen Corona-Fälle ist die Situation auf einigen Intensivstationen äußerst angespannt. Intensivbetten sind knapp. Das Pflegepersonal ächzt und stöhnt. In einigen Krankenhäusern, etwa in Ostbrandenburg, ist die Lage inzwischen grenzwertig, wie RBB-Reporter John Alexander Döring beobachtet hat.
In den Krankenhäusern in Strausberg und Wriezen gibt es keine freien Intensivbetten mehr. So der aktuelle Lagebericht für Märkisch-Oderland. Und auch auf der Intensivstation im Asklepios-Klinikum Uckermark in Schwedt werden die Betten äußerst knapp, sagt Geschäftsführer Ulrich Knauk.
Derzeit ist noch ein freies Bett übers Wochenende. Wir gehen von Verlegungen aus, werden am Montag jedoch mit den Chefärzten der anderen Abteilungen besprechen, wie weit das elektive Programm eingeschränkt wird.
Am Immanuel-Klinikum in Bernau spricht auch Chefarzt Dr. Georg Fritz von einer dramatischen Lage. Als Sprecher aller Intensivmediziner in Berlin und Brandenburg hat er einen guten Überblick auf die Brandenburger Intensivstationen.
Die Belastung ist fast schon so, wie sie zur Hochzeit der zweiten Welle war. Wenn dieser Entwicklung nicht gebremst wird, wird unser Gesundheitssystem unter erheblichem Druck geraten.
Jedoch könnten noch alle Patienten intensivmedizinisch versorgt werden. Angespannt, aber stabil ist die Situation auch am GLG Werner-Forstmann-Klinikum in Eberswalde. Schriftlich teilte man uns jedoch mit, dass es teilweise zu einer ausgeprägten Personalknappheit kommt. Klinikpersonal an der Belastungsgrenze, das beobachtet auch der leitende Oberarzt Dr. Matthias Jäger vom Klinikum in Frankfurt-Oder. Er sagt,
aktuell sind wir noch im grünen Bereich, wobei nicht weit entfernt von gelb. Aber fragen Sie mich bitte, wie die Situation morgen ist oder übermorgen. Da kann ich Ihnen keine verbindliche Auskunft geben. Das müssen wir sehen.
Die Ampel steht auch im Helios-Klinikum in Bazzaro noch auf grün. Und das Klinikum schreibt außerdem, dass die Anzahl der Betten im Intensiv- und Normalstationsbereich bei Bedarf aufgestockt werden könnte.
Soweit John Alexander Döring. Und die verschärfte Corona-Lage in Brandenburg hat Folgen. Es gibt zusätzliche Einschränkungen, wie vor kurzem jetzt bekannt wurde. Ab Montag soll es von 22 bis 5 Uhr eine nächtliche Ausgangsbeschränkung geben. Ab Mittwoch soll dann in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200, da sollen dann alle Schulen und Kitas geschlossen werden. Das hat das Kabinett in Potsdam am Abend beschlossen, bestätigte Ministerpräsident Woidke dem RBB. In diesen Tagen im April ist es 76 Jahre her, dass der Nationalsozialismus in Brandenburg von alliierten Soldaten, vor allem russischen, besiegt wurde. Daran wird vielerorts erinnert, so am Sonntag in den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück, ohne Zuschauer, aber übertragen im Internet. Heute wurde an die sogenannten Todesmärsche gedacht, die es kurz vor der Befreiung der Konzentrationslager gegeben hat. Das zentrale Gedenken fand im Beloer Wald bei Wittstock statt. Dort gab es im April 1945 auf der Route der Todesmärsche ein Massenlager. Von der Gedenkfeier berichtet unser Reporter Oliver Schosch.
Am 21. April 1945, einen Tag bevor sowjetische und polnische Truppen das KZ Sachsenhausen bei Oranienburg erreichten, räumten die Nazis das Lager und schickten die rund 33.000 verbliebenen Häftlinge in 500er Gruppen auf sogenannte Todesmärsche Richtung Nordwesten. Unterwegs starben hunderte Menschen, viele wurden von der SS erschossen. 16.000 Häftlinge wurden im Beloer Wald bei Wittstock zusammengezogen. 5 Tage lang mussten sie hier ohne Versorgung unter freiem Himmel auf dem Waldboden ausharren. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle schilderte das Leid der Menschen bei der Gedenkfeier am Freitag.
Die SS trieb diese knapp ihrer Ermordung entronnenen Menschen, darunter Kinder, durch die Dörfer. Und in diesen Dörfern wurden sie gesehen, man hat sie gesehen. Mehr als die Hälfte der Häftlinge gelangte unter strenger Bewachung in den Raum Wittstock und in den nahen Beloer Wald. Dem Hungertod nahe aßen sie Baumrinden und Wurzeln, suchten Schutz in notdürftig errichteten Unterständen, die an den Bäumen im Beloer Wald, und zwar hinter uns befindlichen, noch heute sichtbar fehlenden Rinden, die eingeritzten Inschriften der verzweifelten und der entkräfteten Menschen sind Zeugnisse, die, glaube ich, nicht nur mich tief berühren.
132 der Häftlinge wurden auf dem Friedhof in Grabow in Mecklenburg-Vorpommern beigesetzt. Die meisten wurden von sowjetischen und amerikanischen Truppen befreit. Heute, 76 Jahre später, hat die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten noch Kontakt zu 4 Überlebenden. Die Brandenburger Kulturministerin Schüle sagte, die Ereignisse im Beloer Wald sollten gerade in der heutigen Zeit eine Mahnung sein und, wenn es nötig ist, auch zum Handeln anregen.
Wie verhalten wir uns eigentlich heute, wenn auf Corona-Leugner-Demos die Opfer oder das Gedenken an die Opfer pervertiert wird, indem Davidsterne getragen werden mit dem Wort ungeimpft? Wie verhalten wir uns eigentlich, wenn ausgefallene Kindergeburtstage verglichen werden mit dem Schicksal von Anne Frank?
Die diesjährige Gedenkveranstaltung im Beloer Wald kann man ab dem 28. April im Internet sehen, auf der Homepage der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.
Soweit Oliver Schosch und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören online auf inforadio.de und als Podcast.
Inforadio Podcast.